Ja, ich begrüße euch auch nochmal alle ganz herzlich. Es ist ja der erste Sabbat in diesem neuen Jahr. Und ich kenne euch leider nicht persönlich alle. Die meisten kenne ich, aber nicht alle. Ich wünsche einem jedem, der heute da ist, Gottes reichen Segen, aber nicht fürs neue Jahr, sondern für den Rest seines ganzen Lebens. Ich grüße euch auch schön von meiner Frau, die konnte heute leider nicht kommen. Ihr habt es gemerkt, denn die macht in der Marienberg die Jungfreunde. Und da ist es immer recht schwierig, in der Urlaubszeit so ein bisschen Vertretung herzubekommen. Ja? Und deswegen Entschuldigung, aber sie lässt euch grüßen. So, bevor wir anfangen, lasst uns noch zu einem Gebet niederknien, wem es möglich ist. Lieber allmächtiger Vater, hab Lob und Dank für jeden Einzelnen, der heute da ist. Hab Dank dafür, dass wir uns in Frieden und Freiheit noch versammeln dürfen, um dein Wort zu studieren, um dein Wort zu erfahren, um Gottesdienst zu feiern. Hab Dank dafür, Herr, dass du bei uns sein möchtest. Wir bitten dich jetzt von ganzem Herzen, dass du alle Störende fernhältst und unsere Herzen aufmachst. Hab Lob und Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Der erste Sabbat im Jahr 2018. Ich weiß nicht, was eure neuen Vorsätze für dieses Jahr ist. Viele Menschen, wenn ein Jahr umgeht, haben neue Vorsätze, neue Ziele. So war es bei Jesus auch, als er auf diese Erde kam. Die Menschen hatten Erwartungen. Und ich weiß nicht, mit was für Erwartungen du heute hergekommen bist, aber ich denke, sie werden heute anders erfüllt werden, wie dir vielleicht am Anfang lieb sein wollte. Wir fangen an mit einem Text, der im Alten Testament vorkommt, der sehr bekannt ist und den Jesus zweimal im Neuen Testament auf die gleiche Art und Weise erklärt. Er steht in Hosea Kapitel 6, Vers 6. Da heißt es: Denn an Barmherzigkeit habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Dieser Text an sich ist gar nicht so einfach zu verstehen, wenn man bedenkt, wo Jesus diesen Vers erklärt. Dieser Vers wird mit einer Geschichte erklärt, wo du und ich es im ersten Moment da nicht für möglich halten. Und diese Geschichte wollen wir uns kurz anschauen, warum Gott doch Schlachtopfer, Brandopfer mir und dir eigentlich aufgetragen haben. Und dennoch sagt er, ich habe an Barmherzigkeit gefallen und nicht an diese Opfer. Wir fangen an und lassen Jesus selbst zu Wort kommen. Es steht in Matthäus Kapitel 9. Und dort fangen wir an, die Geschichte richtig anzugucken. Und dort ab Vers 9. Dort heißt es: Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus, auch Levi genannt, am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Diese Begebenheit ist eigentlich nicht zu erfassen, nicht so wahrzunehmen, was hier eigentlich Jesus macht. Jesus war 3,5 Jahre für uns Menschen im Dienst. 3,5 Jahre war sein Sinn und Zweck, den Vater uns zu repräsentieren. Dass du und ich begreifen, wie Gott wirklich ist, das war sein Auftrag. der dann natürlich im Tod für dich und für mich endete. Und Jesus sieht einen Menschen am Zoll sitzen. Ich habe mich gefragt, warum dieses Wort sehen hier so oft zu kurz kommt. Ich habe auch versucht, wie kann ich ein Beispiel finden, dass wir das begreifen, was Jesus hier macht. Jesus in der Kürze der Zeit sieht er einen Zöllner. Mit was ist das heute zu vergleichen? Ich habe nur ein schwaches Beispiel, verzeiht mir. Ich komme auf kein besseres. Es ist so, wie wenn du im Straßenverkehr eine Politesse siehst. Was machst du? Man erschrickt und sagt, oh, nicht schon wieder. Hoffentlich ist die weit weg von meinem Auto. Ja? Wer denkt dran an diese Politesse? Wer sieht sie so wie Jesus sieht? Jesus sieht diesen Zöllner. Wenn Jesus diesen Zöllner sieht, glaubst du, er sieht dich auch? Wenn Jesus einen Menschen sieht, der für Gott wichtig ist, glaubst du, Gott sieht dich auch? Jesus sieht diesen Mann und mit dem Sehen beginnt diese Geschichte. Lesen wir weiter. Er sprach zu ihm, folge mir nach. Jetzt sagst du vielleicht, naja, Jesus hat es ja einfach. Jesus kann in die Herzen gucken, das kann ich nicht. Aber angenommen, du und ich könnten in die Herzen gucken. Hier ist die zweite Überraschung in dem gleichen Vers. Denn wenn du und ich in die Herzen gucken könnten, um das als Ausrede zu benutzen, ja, ich kann ja den nicht ansprechen. Wie hättest du diesen Levi angesprochen oder Matthäus? Hier ist die zweite Überraschung. Jesus macht ihm keine Vorwürfe, keine Ermahnung. Kann man sich das vorstellen? Einen Zöllner, ich muss es vielleicht ganz kurz, ich denke, ihr wisst alle, was ein Zöllner ist, aber in der heutigen Zeit gibt es solche Menschen oder so eine Berufsgruppe nicht mehr daher, weil wir nicht besetzt sind. Ja? Der Finanzbeamte beim Finanzamt ist nicht gleichzusetzen mit dem Zöllner von der damaligen Zeit. Denn der Finanzbeamte guckt in seinen Katalog, sagt Steuer XY, sagt, der hat davon nichts, der kriegt sein Gehalt. Ob du deine Steuer zahlst oder nicht, das interessiert ihn gar nicht. Ja? Aber der Zöllner war damals eine Berufsgruppe, der mit der Feindesmacht gemeinsame Sache machte. Das heißt, er war dafür da, um die Steuern für die Römer einzukassieren. Mit anderen Worten, jeder, der auf einen Zöllner sah, sah auf die Situation, dass er gerade eigentlich nur Gefangener hier auf dieser Erde ist. Und das ist schon schlimm genug, aber es macht natürlich die Sache noch schlimmer, wenn dieser Zöllner natürlich mehr verlangt, als dass der Römer ihn überhaupt aufgetragen hat. Mit anderen Worten, du kamst mit einem Kamel, zig Gewürze, dann stand da auf dem Katalog, keine Ahnung, 4 Silberstücke und er sagt 5. Und gab 4 den Römern, hat noch sein Gehalt von den Römern bekommen und hat das 5. Silberling hier rein. Es war allgemein bekannt, die Römer haben sie nicht eingemischt. Und somit wurde dieser Mann in kürzester Zeit reich. Und so einen beruft Jesus. Und das nicht genug, ohne Ermahnung, ohne eine Predigt zu halten fragte ihn: Folge mir nach. Was hättest du diesem Mann erzählt? Wie gehen wir mit Menschen um? Richten wir sofort nach ihrem Beruf, wie bei der Politesse? Wie gehst du und ich mit so einem Menschen um? Der ganze Sinn und Zweck, dass Jesus ihn sieht, war, um ihm eine Einladung auszusprechen. Eine Einladung: komm und folge mir nach. Aber interessant ist, dass Jesus ihn nicht nur einlädt, ein Gemeindeglied zu sein, was wir vielleicht irgendwo weit hinten hinstellen würden, sondern er fragt ihn, sein fünfter Jünger zu werden. Er war Jünger Nummer 5. Und nicht das alleine, sondern er war mit Johannes der einzigste, der ein eigenes Evangelium, nicht wie Petrus ein Brief, sondern ein Evangelium in den Kanon der Bibel aufschreiben durfte. Das ist unvorstellbar, diese Zöllner. Aber jetzt gehen wir mal kurz mal inne, was Jesus da riskiert hat. Also mit anderen Worten, was werden sich die Jünger Nummer 1 bis 4 gedacht haben? Ich will mal den Spieß ein bisschen umdrehen, weil oft sehen wir immer nur den Matthäus. Was für eine Gefahr geht Jesus ein, einen Zöllner in direkter Nachfolge zu berufen? Nicht nur komm einfach mit, sondern einer von den 12 zu werden, der tagtäglich mit ihm zusammen ist. Stell dir vor, du hast für Jesus alles gelassen. Alles. Und bist diesem Jesus nachgegangen. Und plötzlich siehst du, wie er einen Zöllner zu deinen Jüngern dazufügt. Mit anderen Worten, da wo du bist, ist auch er. Mit anderen Worten, immer wird man dich mit ihm in Verbindung bringen. Kann es sein, dass du und ich vielleicht gezweifelt hätten? Bin ich wirklich dem Richtigen nachgefolgt? Hätte ich vielleicht doch meinen Fischerjob nicht aufgeben sollen? Weil noch ist Zeit genug, ich kann immer noch zurück. Jesus geht diese Gefahr ein für dich und für mich. Mit anderen Worten, wenn er weiß, was das für negative Folgen haben kann und er dennoch Matthäus beruft, wie sehr beruft er dann dich und mich? Er geht an dir und an mir nicht vorüber. Vielleicht bist du in der Welt unbeliebt. Vielleicht hast du keine Freunde. Vielleicht bist du arbeitslos und jeder meidet dich. Vielleicht bist du auch ein Flüchtling und in unserem Land nicht willkommen geheißen von deinen Nachbarn. So bitte weiß doch, dass Gott dich will. Dass du für Gott einen Wert hast, der unvorstellbar ist. Ja, ich muss es leider dazu sagen. Vielleicht bist du auch von der Gemeinde Gottes nicht gewollt. Dennoch bist du für Gott extrem wertvoll. Erinnern wir uns dran, wann ist denn der Johannes und der Petrus und der Jakobus, wann haben sie ihre Stelle komplett aufgegeben und sind Vollzeit zu Jesus gegangen? So ab und zu mal mit Jesus mitgehen waren sie schon nämlich davor. Ihr kennt die Geschichte aus Johannes Kapitel 1. Aber wo sieht man sie in Lukas Kapitel 5? Beim Fischen. Mit anderen Worten, sie haben sich nicht vollzeitmäßig für Jesus entschieden. Da war immer noch ihr Job da, immer noch die Sicherheit der Welt da. Aber als sie das Wunder erlebt hatten in Lukas Kapitel 5, ihr kennt die Geschichte, da ging es aus Petrus raus und er rennt zu Jesus, fällt vor ihm nieder und sagt, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann haben sie alles stehen und liegen gelassen. Bei Matthäus war es leider anders. Bei diesem Zöllner. Bei diesem, die Gottes Gemeinde nicht wollte. Wie viel Wunder hatte er von Jesus erlebt? Kein einziges. Geist der Weissagung sagt, er hat hier und da von Jesus Predigten gehört, die ihn fassungslos gemacht haben. Aber Wunder, mächtige Taten, Fehlanzeige bei Matthäus. Wie bist du? Glaubst du auch? Brauchst du auch immer viele Wunder, viele Zeichen? Oder bist du wie Matthäus, wo jemand sagt, hier in dem Wort steht's und ich glaube an dieses Wort. Ohne Zeichen. Die Zeichen werden kommen, aber du hast sie jetzt, heute und hier noch gar nicht so erlebt. Matthäus, folg diesem Jesus. Was ich bei Matthäus nicht ganz verstehe, ist, er zögerte nicht mal. Er zögerte nicht, er hinterfragte auch nicht und ihm kam auch nicht der Gedanke, wir hatten heute das Thema von Bernhard gut dargestellt über Haushalterschaft, das gewinnbringende Geschäft gegen Armut und Not einzutauschen. Denn die Römer waren stark. Man war nicht, braucht nicht intelligent gewesen zu sein, um zu wissen, die wird man so schnell hier nicht rausbringen. Und so lange wird es auch meinen Job geben. Und ich kassiere immer doppelt ab. Ich kriege mein Gehalt und den zusätzlichen Betrug, den ich mit demjenigen vor Ort selber ausmache. Für ein Leben des Laufens, des Wanderns, des Umhergehens? Ist erschreckend, er zögerte nicht mal. Wie oft hast du und ich gezögert im Leben? Gib ich jetzt 10 Euro im Klingelbeutel oder 15? Oder halte ich am Abend noch eine Bibelstunde? Oder gehe ich lieber noch zusätzlich in meine Firma unten ins Büro? Damit habe ich oft zu kämpfen. Ja? Kommen Leute, sagen, Mensch Dominik, helfe mal. Das und das, kannst du mir das zeigen? Und ich denke mir, boah, da brauche ich jetzt 1,5 Stunden. Ja, na und? Aber du denkst, 1,5 Stunden, machst eine Buchhaltung für einen Handwerker, 40 Euro. Ist ja Geld. Matthäus zögert keine Sekunde. Und geht mit. Bevor wir jetzt zum nächsten Vers gehen, lass uns hier noch ein bisschen kurz tiefer eintauchen, weil oft geht das so verloren. Was hätte Matthäus eigentlich abhalten müssen, diesem Jesus nachzufolgen? Bitte nicht erschrecken, ich meine es so, wie ich sage. Der hätte gar nicht mit Jesus mitgehen dürfen. Die sichtbare Gemeinde. Die sichtbare Gemeinde hätte ihn zwingen oder zum Verstand bringen müssen, zu sagen, mit diesem Jesus gehe ich nicht mit. Schau doch an. Schau sie doch alle an, die Pharisäer und alles. Ich komme ja nicht mal in die Synagoge nein. Er hat keinen Ohr für mich. Er hat keine Zeit für mich. Die sehen mich nur, wie ich äußerlich bin, wie es in mir innen drin aussieht, interessiert die Gemeinde Gottes nicht mal. Aber anscheinend hat er gesagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ein Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet, auf Gott zu schauen und nicht auf Menschen. Bist du auch schon mal in der Gemeinde betrogen worden, schlecht über dich geredet worden? Und du hast dir gedacht, Mensch, wenn doch die Bibel wahr ist, wie kann es dann sein, dass in der Adventgemeinde doch so und so und so Ding Bruder XY schlecht über mich redet? Und du verlässt die Gemeinde mit der Begründung, die sind auch nicht besser wie ich. Und Gott weint, weil Gott sagt, vertrau mir, geh zu dieser Gemeinde. So wie auch der Matthäus Jesus nachgefolgt ist, mit Ecken und Kanten. Die Bibel berichtet uns nichts darüber, wie die ersten 2-3 Tage ausgesehen haben in der Nachfolge. Stellt euch mal hier die Jünger Johannes, den gewaltigen Petrus und gleich daneben der Matthäus. Wird es wirklich gut gegangen sein, die ersten 2-3 Tage? Kann man vorstellen, dass der Petrus gesagt hat zum Johannes, geh du mal dahin, ich hocke hier. Wir wissen es nicht, ich will auch jetzt da nicht. Aber versteht ihr, was ich meine, was das da für ein Kampf da war? Aber Jesus war es bewusst. Aber Jesus liebt dich und mich und auch diesen Matthäus. Jetzt wollen wir Vers 10 lesen. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Hier passiert ein kompletter Szenenwechsel. Und was dieser Vers uns nicht verrät, da brauchen wir Lukas Kapitel 5, Vers 29 dafür, wer denn diese Feier organisierte. Es war Matthäus selbst. Matthäus macht ein Fest und lädt seine Freunde, Klammer auf, welche können es nur sein, Zöllner, Sünder, alle die, die in der Synagoge nicht mal rein dürfen, die lädt er ein und sagt, komm mit. Von welchem Jünger hat man bis jetzt gehört, dass er für Jesus ein Fest gemacht hat? Hast du schon mal ein Fest für Jesus gemacht, um Menschen mit ihm bekannt zu machen? Hast du auch mal deine Freunde eingeladen in die Gemeinde? Vielleicht sagst du, ja, ich kann sowas nicht, ich bin nicht bibelfest, ich hab nicht viel theologisches Wissen, dann bist du genau richtig dafür. Denn Matthäus hat dies auch nicht gehabt. Matthäus war keine 5 Mal in der Synagoge. Ich weiß nicht, wann er zu seinem Zöllneramt kam, das weiß ich nicht. Aber in derer Zeit war mit dem Wort Gottes Fehlanzeige. In die Nähe von die Pharisäer kam er nicht. Also wer soll ihm was gelehrt haben? Recht wenig, ja. Matthäus, obwohl er nicht viel wusste, hatte erkannt, dass er jetzt in diesem Moment was für Jesus tun kann, was niemand tun konnte. Denn die Gemeinde Gottes, die hätte den Auftrag nicht machen können, denn da waren Blockaden. Er tut was, was keiner bis jetzt getan hat. Er lädt seine Freunde ein und stellt die Verbindung zu dem Jesus her. Aber hätten wir nicht auch argumentieren können, Mensch Matthäus, schau doch nach dem, was vorne ist. Lass doch das Alte hinter dir. Vielleicht habt ihr das oft mal in der Gemeinde schon gehört. Was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Guck nach vorne. Aber genau das macht Matthäus hier. Er guckt nach vorne weil er sagt, ich werde meine Freunde vielleicht nie wiedersehen. Noch einmal, in die Synagoge werden so nicht reinkommen. Aber ich kann jetzt was tun. Ich kann jetzt die Blockaden von beiden auflösen und sie mit dem Herrn Jesus bekannt machen. Merken wir dieses Vertrauen, das Matthäus hier zeigt. Dieses Vertrauen auf diesen Jesus, von dem er aber noch nicht so viel weiß. Ein paar Predigten, sagt der Geist der Weissagung, hat er bis jetzt gehört, aber noch nicht so viel. Ein Mann, der komplett von Gottes Gemeinde übersehen worden ist. Lesen wir Vers 11. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Jetzt komme ich nochmal zu dem Eingangswort von mir. Vielleicht kommst du schon seit vielen Jahren in die Gemeinde, bist schon zig Jahre getauft. Aber die Gemeinde entspricht nicht mehr deinen Erwartungen. Die Prediger oder die Predigt oder der Bruder XY entspricht nicht mehr deinen Erwartungen. Genauso war es bei Jesus auch. Jesus entsprach auch nicht den Erwartungen, die seine Gemeinde an ihn hatte. Kann es sein, dass Jesus auch deine Erwartungen nicht entspricht? Kann es sein, dass Jesus, wenn er hier wäre, Dinge machen würde, wo du nicht einverstanden wärst? Angenommen, er würde heute hier reingehen und du würdest nach rechts gucken und würdest sagen, hier hockt er sich hier neben mir. Der hockt sich zu jemandem, den du überhaupt nicht magst. Wo du weißt, der macht die und die Sünde, du kannst sie alle mit Namen nennen. Und Jesus hockt sich bewusst zu demjenigen. Was hier sehr traurig ist, ist, dass nicht die Römer oder Griechen noch von damals, die Hellenen, oder irgendwelche Weltmenschen hier anklagen, sondern es ist die Führung von Gottes Gemeinde. Die Pharisäer klagen an. Bist du auch schon mal in der Gemeinde angeklagt worden? Weil du mit Leuten vielleicht in Beziehung treten wolltest, um sie zu Jesus zu führen, und da hatte aber jemand was dagegen. So erging es auch Jesus. Hier wird die Barmherzigkeit Gottes so deutlich. Jesus tut alles, um mit Sündern in Beziehung zu treten, während doch Gottes Gemeinde anklagend tätig wird. Merken wir die Gegensätze? Interessant ist auch, dass sie nicht Jesus direkt anklagen, sondern sie gehen einen Weg, der viel effektiver ist. Sie klagen das Liebste an, was er hat. Geld besitzt er nicht. Es waren seine geliebten Jünger. Und er wollte, oder sie wollten besser gesagt, die Pharisäer, dass diese Jünger sich von Jesus distanzieren. Denn dann kann er reden so viel, wie er will. Das bringt viel mehr was, als Jesus direkt anzuklagen. Es ist aber auch nicht so bei uns, wenn wir mit Bruder XY ein Problem haben, Anstatt lieber es Bruder XY zu sagen, gehen wir lieber zu jemand anders und klagen denjenigen bei jemand anders an. Es ist leider viel erfolgreicher. Traurig. Aber wer hat auch schon mal so gehandelt? Von wem kommt denn dieser Trick? Satan hat oben im Himmel nicht direkt Gott angeklagt, dass Gott sich fair 1:1 wehren konnte. Sondern er ist zu den Engeln gegangen, zu dem, was Gott am liebsten war. Und hat ein Drittel der Engel leider mit Erfolg auf seine Seite gezogen. Ich muss es leider euch deutlich sagen, wenn ich euch jetzt verletze, bitte verzeiht mir, aber es wäre sonst unfair, weil es hier das Gleiche ist. Wenn wir sehen, dass Satans Prinzip er im Himmel entdeckt hat, angewandt hat, dann auf der Erde weitermacht, indem er die Gemeinde Gottes gegen Jesus aufwiegelt. Was denkst du, wird er heute machen? Wird er zu dir einen Atheisten schicken? Dass dieser Atheist dich von Jesus trennt? Oder einen Weltmenschen? Er wird dir einen Glaubensbruder schicken. Ja, vielleicht der neben dir hockt. Oder ein Prediger. Oder ich. Einer, wo du sagst, hey, wenn der das so macht, merken wir, dass diese Methode viel effektiver ist, als wenn ich direkt zu demjenigen gehe. Interessant ist auch, dass bei ihrer Anklage nicht nur Jesus betroffen war, sondern sie drücken mit ihrer Anklage natürlich auch aus, dass man mit gewissen Menschen einfach nichts zu tun hat. Es ist einfach ungeschriebenes Gesetz. Es ist einfach so. Mit gewissen Gruppen von Menschen hat man nichts zu tun. Lesen wir jetzt Vers 12. Und dieser Vers 12 ist eigentlich der Wahnsinnstext von allen. Und wenn ihr alles bis jetzt vergesst, bitte vergesst Vers 12 nicht. Denn der entscheidet jetzt so viel über den Hosea 6, Vers 6 Text. Hosea 6, Vers 6 wird erklärt, am besten jetzt in Matthäus 9, Vers 12. Vers 12, genau. Als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ja, Jesus hat alle lieb. Nee, lass uns viel tiefer hineingehen. Denn hier beginnt Jesus mit einem Wunder. Das wird uns oftmals beim Lesen nicht bewusst, ich weiß, aber es ist wirklich so. Sie sprechen zu den Pharisäer sprechen zu den Jüngern. Und Jesus wartet die Antwort gar nicht ab. Aber woher weiß denn Jesus, was die Pharisäer sagen? Pharisäer haben es doch den Jüngern gesagt, die haben es doch Jesus gar nicht gesagt. Sie wollten ja auch gar nicht, dass Jesus es mitkriegt. Sie wollten ja die Jünger wegbringen. Woher weiß denn Jesus das? Merken wir, Jesus beginnt wieder mit einem Wunder bei der Gemeinde Gottes. Leider wird auch hier der Unterschied am deutlichsten zwischen einem einfachen Gemeindeglied wie ich und einem wirklichen Nachfolger. Denn wenn ich Jesus wäre, also jetzt wären sie fällig. Ich hätte ihnen gesagt, was in ihrem Herzen wirklich ist. Ich hätte jetzt anklagend vor allen Leuten, ich hätte sie jetzt bloßgestellt vor allen, aber mit voller Wucht. Ohne Gnade. Ich hätte gesagt, hey, ich weiß, was ihr gesagt habt. Euch geht's doch nur drum um hier, dass der Zöllner mehr hat wie ihr. Wenn ihr mit dem gemeinsame Sachen machen könntet, dann wärt ihr, was meint ihr, wie schnell ihr Freunde wäret? Aber von alledem Fehlanzeige bei Jesus. Keine Anklage. Keine Ermahnung, so schlimm wie es ist.
Warum?
Weil Jesus auch sie retten wollte. Und mit Anklage macht halt der Mensch nun mal zu. Aber er wollte, dass sie ihr Herz aufmachen. Keine Anklage. Es ist immens. Da habe ich mich geschämt. Ich habe gewusst, Herr, ich bin auch wie die Pharisäer. Denn ich hätte jetzt hier mit voller Hand da drauf. Und Gott sagt dann, wie willst du mein Nachfolger sein? Ich kann dich doch nicht zu Leuten schicken. Du sollst doch alles tun, damit ihr Herz aufmachen und nicht zumachen. Aber jetzt kommt das Unfassbare. Und ich glaube, jetzt zieht es den einen oder anderen von uns gleich ein bisschen höher vom Sitz. Jesus beginnt hier auch unverschämt zu sein. Du machst für Jesus ein Fest, du gibst Geld aus, du machst dir die Mühe, holst Menschen zu ihm. Und Jesus nennt krank. Ich bin gekommen, um zu den Kranken zu gehen. Wie hättest du dich gefühlt, wenn Jesus dich einfach so als krank bezeichnet? Hast für ihn noch ein Fest machen wollen? Hast das bisschen, was du über Jesus wusstest, versucht gleich einzusetzen? Und Jesus sagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Fühlst du dich, als ob du krank bist? Oder würdest du zu Jesus sagen, Jesus, ich bin nicht krank. Ich bin ein Adventist, getauft. Und Jesus müsste dann sagen, dann bin ich auch nicht für dich gekommen. Also Jesus kommt zu den Menschen, die sich eingestehen und die ehrlich zu sich sind und sagen, ich bin krank. Ich brauche Hilfe. Wie viel kann ein Arzt einem Menschen helfen, der von sich überzeugt ist, er ist nicht krank? Er kommt ja nicht mal erst mal zu ihm in seine Praxis, da geht es ja schon los. So wie die Pharisäer. Die kamen auch nicht zur Praxis Jesu. Kommst du zur Praxis Jesu? Gestehst du dir ein, dass du krank bist? Auch wenn du 10 Jahre vielleicht treu die Bibel liest? Vielleicht liest du aber auch gar nicht die Bibel. Bist du dir trotzdem bewusst, dass du krank bist? Wenn ja, dann ist Jesus genau für dich gekommen. Jetzt kommt der Vers 13, der nur ein Zitat aus Hosea 6, Vers 6 ist. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünde. Interessant ist, dass Jesus hier sagt, geht hin und lernt. Also mit anderen Worten, Barmherzigkeit, das ist keine Sache von eine Seite aufschlagen, der Prediger hat es gesagt, und jetzt sollen wir barmherzig sein. Das funktioniert so nicht. Sonst hätte Jesus gesagt, wie liesest du in der Schrift, hat er auch oftmals gesagt. Hier sagt er aber, geht hin und lernt. Was hätten sie denn machen sollen. Das heißt, sie hätten Jesus nachahmen sollen. Das heißt, sie haben gesehen, wie er zu Matthäus ging, so hätten sie auch zu den Sündern gehen sollen. Was hätten sie noch lernen sollen? Dass Matthäus alles für Jesus aufgibt. Und dass allein der Dienst aus Liebe für Gott einen immensen Wert hat. Kein Dienst, den du tust, damit du gesehen wirst. Kein Dienst, den du tust, damit du dich für dich selber besser fühlst. Sondern ein Dienst aus Liebe zu Gott. Das hätten sie lernen sollen. Mit anderen Worten, Jesus sagt ihnen deutlich, dass sie behaupten, das Wort Gottes auszulegen. Aber von seinem Geist haben sie nichts begriffen. Kann es sein, dass das Jesus zu dir und mir heute auch sagen würde? Dass du die 10 Gebote auswendig kannst, aber sie eigentlich mehr benutzt, um andere kaputt zu machen, anstatt aufzuhelfen? Kommen wir zum Abschluss. Ich hoffe jetzt, dass ich niemanden im Raum verliere, aber das gehört auch zu dieser Geschichte. Wo befindet sich Jesus? Bei den Kranken. Wo sind die Menschen, die meinen, sie wären gesund? Draußen. Was für eine Schlussfolgerung kann ich aber hier ziehen? Dass Jesus lieber bei den Kranken drinnen ist, als bei Menschen, die behaupten, sie seien gesund, die lässt er auch draußen stehen. Das ist ein harter Satz. Noch einmal. Jesus ist lieber bei Menschen, die sich eingestehen, krank zu sein, denn bei denen ist er drinnen, als bei Menschen, Klammer auf, vielleicht sogar auch Gemeinde, entschuldigt, dass wir so deutlich sind, ja, die glaubt, sie sei nicht krank, denn die sind draußen. Aber jetzt kommt meine Frage, die mich getroffen hat. Wo bist du, lieber Freund, am liebsten? Bist du lieber in der Gemeinde, wo alles passt? Wo Bruder XY die gleiche Ansicht hat wie du? Wo alles in einem geschützten Rahmen ist? Ja? Oder gehst du gern lieber zu den Kranken? Wo du siehst, oh, der macht schon wieder das. Oh. Wo bist du lieber? Für wen schlägt dein Herz mehr? Ich habe leider für mich festgestellt, oftmals schlägt mein Herz in der Sicherheit mehr, in der Gemeinde, schön bei einer Predigt, arbeitet jemand mir das aus, ich schreibe das hier mit, gehe nach Hause, wunderbar. Aber jetzt selber beim Outreach mit rauszugehen, selber zu dem Kranken zu sagen, hey, es gibt Hilfe und die Hilfe ist nicht im Klingelbeutel, sondern die ist oben, die hier rein möchte. Ist nicht so einfach. Wie war es denn bei Jesus? Das muss man sich nur mal vorstellen. Jesus kam nicht zu ungefallenen Welten ohne Sünde, sondern Jesus hat die ungefallenen Welten verlassen und kam zu uns Menschen. Schon mal drüber nachgedacht, dass er sogar auch einer von uns wurde? Also nicht nur als Besucher und schwupps wird er weg, sondern er noch Mensch sogar wurde. Das ist, denke ich, die Barmherzigkeit, die uns eigentlich zum Gehorsam ziehen sollte und zur Liebe. Und jetzt, ich sehe schon, die Zeit ist fortgeschritten. Jetzt kommt der Text aus Hosea 6, Vers 6 noch einmal in der Bibel vor. Und am liebsten, sage ich es euch, wie es ist, wäre er gar nicht mehr vorkommen, denn jetzt wird es ganz traurig. Es sind nicht 10 Kapitel später. Der gleiche Vers kommt 3 Kapitel später. Und jetzt wird es so traurig. Matthäus Kapitel 12, Vers 1 bis 7. Wir können die Geschichte nicht lesen, aus Zeitgründen. Aber ihr kennt sie. Die Jünger von Jesus gehen durch ein Kornfeld. Sie haben Hunger, reiben schnell die Körner und essen's. Also wir haben wieder die gleichen Hauptdarsteller. Wir haben wieder Jesus, wir haben wieder seine Jünger und wir haben wieder die Crème de la Crème, die Pharisäer. Alle drei Gruppen haben wir wieder da. Und wieder beginnt die Geschichte, man kann es nicht genug sagen, mit einer Anklage. Die Crème de la Crème, Gottes Gemeinde, klagt wieder mal an. Aber diesmal haben sie gesagt, dadurch, dass wir vor 3 Kapiteln so ein Watschen gekriegt haben, jetzt machen wir es andersrum. Jetzt klagen wir bei Jesus direkt an. Das ist zwar nicht unser Ziel so, weil eigentlich wollten wir es andersrum machen. Jetzt machen wir es direkt bei Jesus und klagen über die Jünger an. Merken wir, fast ähnliche Situation wie in Kapitel 9. Da ist nicht viel Unterschied. Was ich auch interessant finde, ist, was bei beiden Kapiteln deutlich wird, wenn du dich nicht für krank hältst, passiert immer ein und das Gleiche. Du klagst an. Das hat mich verwundert. Also wenn ich mich quasi gerechter empfinde wie Bruder XY, dann kann man die Uhr danach stellen, dass ich im Herzen anklagend über Bruder XY denke. Das ist oft uns mal nicht so bewusst, aber wenn wir uns erhöhen, heißt es automatisch, dass du den anderen erniedrigst. Das ist eine Schlussfolgerung. Wir hören die Anklage in Vers 2. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Mit anderen Worten, sie sagen deutlich, deine Jünger übertreten das Gebot Gottes. Und jetzt in Vers 7 ist Jesus, Entschuldigung, dass ich sage, ein bisschen deutlicher. In Kapitel 9 sagt er noch, geht hin und lernt. Jetzt sagt Jesus nicht mehr, gehe hin. Jetzt sagt Jesus auch nicht mal mehr, lerne. Jetzt ist Jesus deutlich. Ob er das geschrien hat, ich glaube nicht, dass er es geschrien hat. Er wird es in Liebe gesagt haben, aber die Wortwahl ist nicht mehr so wie mit gehe hin und lerne, was das bedeutet. Sondern jetzt sagt Jesus in Matthäus 12, Vers 7, wenn ihr aber erkannt hättet. Also mit anderen Worten, sie hatten zwischen Matthäus 9 und Matthäus 12 doch Zeit, es zu lernen und nachzumachen. Das haben sie nicht getan. Und jetzt sagt Jesus, du hast es nicht erkannt. Und jetzt sagt er, ihr habt nicht erkannt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. So hättet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt. Also Unbarmherzigkeit ist automatisch, dass du Schuldlose auch verachtest. verurteilst. Das bedeutet Unbarmherzigkeit. Aber warum hat denn dann der liebe Gott die ganzen Zeremonien ja dennoch befohlen? Das waren ja seine Sachen, nicht ich. Ich habe mir es ja nicht ausgesucht. Er sagt doch, ich soll es machen. Zeremonien können Liebe nicht ersetzen. Zeremonie kann ein Dienst für Jesus nicht ersetzen. Aber die Zeremonie sollten dazu führen, dass du zur Liebe kommst. Du solltest ja erkennen, dass du das Opfer eigentlich bist. Du hättest eigentlich sterben müssen. Und weil dein Leben verschont wurde, weil du nur ein Opfer bringen darfst, solltest du durch das Opfer zu Jesus kommen. Diese Opfer waren nur ein Hilfsmittel, für Gott zu zeigen, dass er dich liebt und du ihn aufgrund seiner Liebe zurücklieben darfst. Ich will jetzt nicht sagen, es war nur eine Eselsbrücke, versteht mich nicht falsch, ich will es jetzt zu weit runterbringen, aber es war eigentlich nur ein Mittel, zu Jesus zu führen. Genauso auch die 10 Gebote, sie sind immens wichtig. Aber ihr kennt den Galatertext, wo es heißt, sie sind der Zuchtmeister auf Christus hin. Diese Gebote zeigen mir doch nur, dass ich sie so, wie ich bin, nicht halten kann. Also was mache ich? Ich gehe zu dem, der sie schon gehalten hat und bitte ihn, dass er sie mir gibt in mein Herz. Und er schreibt dann in mein Herz. Natürlich sind sie noch nach wie vor da. Aber sie erlösen mich nicht, weil was bringt mir das, wenn ich weiß, dass ich das Gebot Nummer 7 übertreten habe? Was habe ich davon von der Erkenntnis? Aber von der Erkenntnis kann ich lernen und zu dem gehen, der das 7. Gebot hält oder das 8. Also mit anderen Worten, diese Zeremonien waren für Gott eigentlich da, dass wir Menschen es begreifen, Gottes Liebe mehr zu erfassen. Und ich wünsche uns, dass wir von diesem Jesus, der unser Herr und Heiland ist, diese Barmherzigkeit in unser heutiges Leben mitnehmen, wie wir mit anderen draußen umgehen, aber auch in der Gemeinde umgehen. Ja, und dass wir auch von einem Zöllner Matthäus lernen, der sein Leben komplett umgegriffen hat. Vielleicht kennt ihr diese Stellen, wo viele sagen, leider auch in unserer Gemeinde, naja, Jesus schön und gut, aber meinst du wirklich, dass Gott es möchte und schaffen kann, dass du und ich wirklich heiliger werden? Also mit heiliger meine ich wirklich immer Gott ähnlicher. Ja, da brauche ich nur den Matthäus anschauen, wie, was Gott aus einem Matthäus gemacht hat. Und ich hoffe, dass das Gott auch über dich und zu mir macht. Amen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so barmherzig bist, dass du nicht auf unseren Beruf guckst, nicht auf unsere Taten guckst, sondern dass du uns liebst. Aber du möchtest natürlich nicht, dass wir da stehen bleiben, sondern dass wir auf deine Liebe antworten. Und dann möchtest du alles in uns verändern. Ohne Zwang, ohne irgendwelche Bedingungen, sondern einfach aus Liebe. Hab Dank, lieber Vater. Wir bitten dich, dass du uns verändern mögest. In Jesu Namen. Amen.